Deutschlandfunk, Information und Musik.
Erst im Januar hatte sich Ministerpräsident Saad Hariri dem Druck der Straße gebeugt und war nach den lang anhaltenden Protesten im Libanon zurückgetreten. Jetzt ist er wieder da, obwohl die verheerende Explosion im Hafen von Beirut im August den Demonstranten eigentlich in die Karten spielte, die der regierenden Klasse Unfähigkeit und Korruption vorwerfen. Nun ist Hariri wieder zum Ministerpräsidenten ernannt worden. Was das für das Land bedeutet, das wirtschaftlich schon vor der Katastrophe am Boden war und dessen Hauptstadt noch immer in Trümmern liegt, darüber möchte ich mit dem Islamwissenschaftler Bernhard Hillenkamp sprechen. Er war der Landesdirektor des Forum Ziviler Friedensdienst im Libanon und ist erst vor wenigen Wochen aus Beirut zurückgekehrt. Herr Hillenkamp, welche Reaktion gibt es in der Bevölkerung auf diese erneute Ernennung von Hariri?
Die Bevölkerung, die vor einem Jahr auf den Straßen stand und gegen Hariri und das Establishment demonstriert hat, ist natürlich enttäuscht, weil Hariri steht für das alte Establishment, was eigentlich abgewählt gehört. Auf der anderen Seite gibt es aber auch politische Analytiker, die sagen, es kann nur jemand wie Hariri eine neue Regierung schaffen, die dann die Voraussetzung für Neuwahlen ist. Und deswegen gibt es durchaus auch positive Stimmen. Hariri muss aber gucken, dass er einen breiten Konsens in der politischen Elite unter den Parteien herstellt.
Warum gibt es Fürsprecher für Hariri? Er hatte ja nun schon öfter die Chance, eine Regierung zu bilden und zu führen.
Er sagt, dass er eine Technokratenregierung aufbauen will. Also nicht eine, die basiert auf den alten Köpfen. Aber er ist einer von den alten Köpfen, deswegen glauben es nicht alle. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, eine technokratische Regierung einzusetzen, die mittelfristig dann die unterschiedlichen Verhandlungen mit den Geldgebern aus dem Ausland, dem Internationalen Währungsfonds etc. führen können. Deswegen ist die Kompetenz, die er in die Regierung einführt, die er aufgrund der Benennung der Minister dort sicherstellen kann, durchaus nicht zu unterschätzen.
Sie waren ja bis vor kurzem noch in Beirut. Sie haben damals auch die Proteste miterlebt, vor allem der jungen Bevölkerung gegen das Establishment, gegen die, wie Sie finden oder wie Sie protestierten, korrupten Eliten. Wie ist die Reaktion dieser Menschen, die ja nun wieder mit Hariri konfrontiert sind, den sie ja eigentlich wegprotestiert hatten?
Ja, die Demonstranten sind enttäuscht. Sie möchten eine Alternative, die einen neuen Anfang beschreibt, aber das scheint nicht möglich zu sein. Es ist jetzt ja der dritte Versuch, eine neue Regierung dort zu etablieren. Hassan Diab ist gescheitert aufgrund der Explosion und des geringen Fortschrittes.
Das war der Nachfolger, ne? Im Januar auf Hariri.
Genau. Mhm. Und Mustafa Adib ist gescheitert, weil er nicht einmal die Leute zusammenbekommen hat, um eine Regierung zusammenzustellen. Deswegen gibt es die Möglichkeit, dass eine technokratische Regierung mit Erfahrung und Kontakten zum Ausland unter Umständen doch eine Veränderung darstellen kann. Das sind die optimistischen Stimmen. Aber die Menschen, die auf der Straße waren, sind enttäuscht und glauben, dass es sich wieder um die alte Elite handelt, die dort an die Macht kommt. Aber wir wissen gar nicht, ob die Regierung überhaupt zusammenkommt, weil er ist jetzt Ministerpräsident und muss erstmal eine Regierung zusammenstellen. Das wird sehr schwer werden.
Schon vor der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut lag das Land ja wirtschaftlich auch am Boden. Das libanesische Pfund hatte 80% seines Wertes verloren. Die Proteste galten ja den Reformen. Danach kam diese schreckliche Explosion. Es sind immer noch Hunderttausende, glaube ich, obdachlos. Was haben Sie für Rückmeldungen? Was sagen die Menschen vor Ort? Haben die noch irgendwelche Hoffnung auf Reform oder Wiederaufbau?
Die Explosion am 4. August war praktisch das i-Tüpfelchen an einer langen Reihe von frustrierenden Erlebnissen bei den Menschen vor Ort. Deswegen ist aufgrund der Explosion ist jetzt der Druck auszuwandern viel, viel größer geworden. Sie haben unter Umständen in den Medien gelesen, dass jetzt wieder in Zypern libanesische Flüchtlinge anlanden oder versuchen anzulanden. Und das ist eigentlich der Ausdruck der derzeitigen Situation. Die Leute, die können, wollen weg. Viele Libanesen haben einen zweiten Pass. Viele Libanesen haben Bekannte und Verwandte im Golf. Die wollen das Land verlassen. Und das ist die allgemeine Stimmung. Bezüglich der Reformen haben Sie wenig Illusionen. Sie glauben nicht, dass es zu einem Reformprozess kommen wird. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich bleibe trotzdem. Das ist auch gut, dass die das sagen. Aber trotzdem, viel Hoffnung in einen politischen Prozess haben Sie nicht, weil Sie die gleichen Menschen immer noch an der Macht sehen.
Was bleibt denn dann vom Libanon, wenn die Mittelschicht, die schon vor der Explosion alles verloren hatte aufgrund des Verlustes der Währung, wenn also die Mittelschicht schon alles verloren hat, die Jugend jetzt weg will, weil sie keine Hoffnung mehr hat auf Reform, was bleibt dann noch für den Libanon?
Ja, wirtschaftlich und auch demografisch sind die Entwicklungen seit einem Jahr eine große Katastrophe für den Libanon. Der Libanon muss sich neu erfinden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch ein Bürgerkrieg 15 Jahre das Land zerstört hat und der Libanon in den 90er und auch in den 2000er Jahren wieder sich berappelt hat und wieder funktioniert hat. Ich bin da nicht pessimistisch, aber es wird lange dauern, bis diese demografische, aber auch wirtschaftliche Neuorientierung umsetzbar ist. Es wird dauern, aber ich glaube, dass viele Libanesen sagen, sie werden das auch schaffen.
Haben Sie mitbekommen, ob das viele Geld, was auch in Europa gesammelt wurde für den Wiederaufbau, ob das schon in irgendwelche Wiederaufbauprojekte geflossen ist?
Ja, es gibt sehr viele Initiativen, die unterstützt werden von Libanesen, die im Ausland sind, von europäischer Seite. Viele Projekte, die dort umgesetzt werden. Die Soforthilfe hat funktioniert, soweit ich das sehe. Ob der Grad der Effizienz, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber das war ein wichtiges Symbol auch der Unterstützung für die dortigen, vor allen Dingen jugendlichen Helfer, die sich selbst organisiert haben. Das war sehr, sehr wichtig. Und auch das Forum Ziviler Friedensdienste hat auch solche Projekte unterstützt. Das war wichtig, auch als Zeichen. Und ich bin da eigentlich sehr optimistisch wieder rausgekommen und glaube, dass das auch ein Zeichen für eine starke Zivilgesellschaft war.
Der Libanon war ja nach diesem Bürgerkrieg, den Sie vorhin angesprochen haben, ein politisch relativ stabiles Land in einer sehr unstabilen Region. Was bedeutet der momentane Zustand des Landes für die gesamte Region?
Ja, der Libanon, wie die ganze Region, ist in einem Umorientierungsprozess. Wir haben die Abraham-Verträge, diese Friedensabkommen zwischen dem Golf und jetzt auch Sudan und Israel. Wir haben ein Syrien, was mittelfristig auch eine Veränderung erleben wird. Unter Umständen wird es aber nicht zu einem politischen Wechsel kommen. Die ganze Region ist im Fluss. Deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt schon sagen können, wo die Reise für den Libanon hingeht. Und es ist auch von der Weltpolitik abhängig, von den Wahlen in Amerika. Deswegen ist es sehr schwierig zu sagen. Eins ist für mich relativ klar, dass es zurzeit das Bestreben gibt, gewisse interne Konsense wiederherzustellen im politischen Libanon. Und das ist wichtig, weil seit einem Jahr war das Land sehr polarisiert. Aber man muss auch sagen, dass dieser Konsens oft nicht die Ambitionen der Jugend in irgendeiner Form berücksichtigt. Deswegen ist da ein Unruhepol auch im Libanon durchaus gegeben. Deswegen muss man weiter beobachten, wie die Region sich entwickelt, aber auch der interne politische Prozess.
Was hat denn die Politik so polarisiert, wenn Sie die Jugend schon außen vor lassen?
Ja, also die Polarisierung im Libanon ist eben begründet in einer Machtelite, die über Luftgeschäfte im Bankenwesen sich sehr lange bereichert hat an den Geldern, die aus dem Ausland in den Libanon floss. Und das hat natürlich mittelfristig die Perspektive auch der Jugend entzogen. Und da gibt es ein großes Problem, was dann auch, wenn es wieder zu einer Etablierung einer funktionierenden Wirtschaft gibt, was passiert mit diesen ganzen Schulden, die sich aufgebaut haben? Die Jugend hat keine Perspektive, weil sie mit vielen Schulden geboren sind, die irgendwann mal abgetragen werden müssen. Und das ist sicherlich eine langfristige Hypothek für das Land.
Perspektivlosigkeit in dieser Region öffnet ja oft den Islamisten Tor und Tür. Wie schätzen Sie die Situation ein?
Die islamistische Situation ist sehr komplex im Libanon, weil es eben Sunniten und Schiiten gibt. Ich glaube schon, dass allgemein Demokratie leidet unter diesen Voraussetzungen, aber der Islamismus ist nur eine Form des politischen Radikalismus. Es gibt ja auch die schiitische Hisbollah-Miliz, die durchaus auch ein radikales Profil hat. Ich würde aber nicht sagen, dass der sunnitische Islam dort in irgendeiner Form gefährlicher ist als andere Formen. Deswegen glaube ich, die politische Kultur wird im Ganzen leiden aufgrund dieses feudalen und mafiösen Gebärden der politischen Elite. Aber ich sehe jetzt keine Gefahr für den sunnitischen Fundamentalismus oder Islamismus, dass er sich dort mittelfristig durchsetzen wird.
Ich sprach mit Bernhard Hillenkamp. Er war der Leiter des Libanon-Büros des Forums Ziviler Friedensdienst, war vor kurzem auch noch in Beirut und ich sprach mit ihm darüber, wie es sich auswirkt, wenn der alte Ministerpräsident wieder zum neuen wird.